RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
На примере моей семьи моя роль как матери изменилась кардинально. Если в Украине я была работающей мамой, которая
Meine Rolle hat sich komplett verändert. Während ich in der Ukraine eine arbeitende Mutter war, die eigentlich wenig Zeit für ihre Kinder hatte, ist es hier genau umgekehrt. Ich habe sehr, sehr viel Zeit für meine Kinder und sehe damit auch die Rolle mit ganz anderen Augen und bin jetzt natürlich dafür da, dass meine Kinder sich im psychologischen, aber auch im körperlichen Sinne hier an alles gewöhnen, Schule und so weiter.
Другими глазами смотрю вообще на жизнь.
Julia ist 40 Jahre alt, ist mit ihrer 20-jährigen und der 10-jährigen Tochter aus der Ukraine geflohen und hat in Eichwalde bei einer Familie Schutz gefunden. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind, Stand Anfang Mai, etwa 10 Millionen Menschen auf der Flucht. Über 400.000 Kriegsflüchtlinge wurden bisher in Deutschland registriert und längst nicht alle haben sich registrieren lassen. Rund 84% davon sind Frauen und von diesen sind wiederum weit über die Hälfte mit ihren Kindern gekommen. Diese aktuelle Migration erinnert an die der Frauen und Kinder aus den Kriegsgebieten während des Zweiten Weltkriegs und danach. Diese Frauen mussten sich und ihre Kinder retten. Es ging um das Überleben im Krieg. Die Männer mussten dagegen ihr Leben als Soldaten aufs Spiel setzen, beziehungsweise waren schon gefangen genommen oder tot. Kehren in Kriegszeiten archaische, traditionelle Muster zurück? Sind Frauen dafür zuständig, das Leben der nächsten Generation zu schützen, während Männer ihr eigenes Leben im Krieg und im Kampf riskieren? Unser Thema heute heißt Mütter und Migration. Wir beschäftigen uns mit der Wiederkehr dieses Musters in Europa. Wir beschäftigen uns aber auch mit länger zurückliegenden anderen Migrationsgeschichten von Frauen. Warum mussten sie fliehen? Was bedeutet Heimat für sie und was Integration? Herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs auf RBB Kultur, der Sendung, in der wir Menschen vorstellen, deren mutiges Handeln Vorbildcharakter hat, deren Lebensgeschichten vom Kampf um Frieden, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit erzählen. Mein Name ist Regine Bruckmann. Bernadette Lahengst ist Musikerin, Sängerin, Performerin im Theater und Moderatorin. In den 1990er Jahren war sie Mitglied der Hamburger Band Die Braut haut ins Auge. Im Jahr 2021 hat sie sich mit der Lebensgeschichte ihrer Mutter auseinandergesetzt und einen Theaterabend daraus gemacht. Ihre Mutter ist als kleines Kind nach dem Krieg mit ihren Eltern aus Oberschlesien nach Deutschland geflohen. Sie hat erst in Ost, dann in Westdeutschland und später in den 60er Jahren im Libanon gelebt. Bernadette Lahengst, Sie sind in Bad Salzuflen geboren, leben überwiegend in Berlin und Sie haben sich in der Theaterperformance als Nomadin beschrieben. Als Kind hatten Sie häufig das Gefühl, immer irgendwo am falschen Ort und zur falschen Zeit zu sein und Sie waren schon früh gerne unterwegs. Gibt es einen Ort, den Sie als Ihre Heimat bezeichnen?
Nein, eigentlich gibt es viele Orte und die Orte, an denen ich mich zu Hause fühle, an denen war ich dann mehrere Jahre oder manchmal sind das auch Orte, an denen ich nur temporär ab und zu bin. Also ich war lange in Hamburg, 15 Jahre, jetzt seit 17 Jahren in Berlin, dann 19 Jahre in Bad Salzuflen, aber auch an Orten, wo ich Theaterstücke mache, wo ich Projekte mache mit vielen verschiedenen Menschen der Gesellschaft, fühle ich mich auch leicht zu Hause. Also ich bin schon jemand, die gerne sich überall mal kurz einrichtet und dann wieder weiterzieht.
Nur kurz, was muss es denn haben, ein Ort, damit Sie sich dort als heimisch fühlen?
Naja, natürlich in erster Linie Menschen. Und wenn ich jetzt Theaterprojekte mache, dann arbeite ich ganz oft mit Menschen und mit Gruppen der Gesellschaft, auch oft mit Geflüchteten. Zum Beispiel in Freiburg, im Theater Freiburg, habe ich ganz viele Projekte gemacht mit verschiedenen Menschen der Gesellschaft, mit Seniorinnen, mit Geflüchteten, mit Jugendlichen, mit Obdachlosen und so weiter. Die meisten dieser SeniorInnen hatten selber eine Vertreibungsgeschichte in ihrer Kindheit und trafen dann auf junge Menschen, die aus verschiedenen Ländern in Freiburg gestrandet waren. Und die haben sich dann miteinander auf der Bühne gezeigt und haben sich aber auch angefreundet. Da sind teilweise jahrelange Freundschaften entstanden. Und es war wirklich interessant, wie diese beiden Vertreibungsgeschichten da zusammenkamen.
Ja, genau das ist ja unser Thema, diese verschiedenen Vertreibungsgeschichten. Wenn Sie jetzt hören, was die Frauen und Familien, die vor diesem aktuellen Krieg geflohen sind, was die jetzt erleben, denken Sie dann auch an die Situation Ihrer Mutter damals nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich schon 2015 sehr stark daran gedacht. Vorher hatte ich mich noch nie so richtig mit der Flucht meiner Mutter auseinandergesetzt, die ja zweimal geflohen ist. Einmal als 5-Jährige aus Oberschlesien und dann noch als 14-Jährige aus der DDR. Ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis, so zweimal alles hinter sich zu lassen. Und meine Mutter ist schon sehr lange tot, seitdem ich 16 bin. Also habe ich 2015 oder 2016 ihre ältere Schwester interviewt, die ist 4 Jahre älter und die konnte sich noch sehr gut an ihre beiden Fluchtgeschichten erinnern und war auch durch diese 2015, durch die Hunderttausenden Kriegsflüchtlinge aus Syrien, fühlte sich sehr stark erinnert an ihre eigene Geschichte und wollte das auch gerne erzählen. Und aus diesem sehr langen und sehr intensiven Interview, wo auch wirklich viele Sachen und Ängste und traumatische Erfahrungen rauskamen, habe ich dann dieses Theaterstück letztendlich entwickelt. Das war so auch erkenntnisreich, wie das meine Mutter auch geprägt haben muss und dadurch irgendwie auch mich, sodass ich da in die Tiefe gehen wollte.
Und heute, die aktuelle Situation der Frauen heute, dass wieder so viele Mütter mit ihren Kindern unterwegs sind, schlagen Sie da einen Bogen zurück in die Vergangenheit gedanklich?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Männer bleiben dann doch im Krieg und die Frauen müssen alleine gehen oder ja, haben auch den Mut zu gehen. Das hat ja ganz viel mit Mut zu tun. Also es war in meiner Geschichte meiner Mutter ein bisschen anders. Ihr Vater war kurz vor dem Kriegsende, ist er krank geworden und konnte dadurch mit der Familie zusammenfliehen. Aber trotzdem waren die Frauen war die Mutter natürlich sehr, sehr entscheidend in dieser ganzen Kriegsphase. Meine Tante hat immer eher gesagt, für sie war das wie ein Abenteuer. Also Gott sei Dank sind keine so gewalttätigen, traumatischen Erlebnisse passiert, dass sie da anders drüber sprechen würde. Sie sagte, für sie war es mehr ein Abenteuer. Für ihre Mutter war es viel, viel schlimmer. Die musste das halt alles tragen. Also 3 Monate zu Fuß unterwegs zu sein und dann nicht gewollt zu werden, auf dem Fußboden in Bauernhöfen, im Stall zu schlafen und solche Geschichten. Der Unterschied ist, dass in Deutschland kamen ja 14 Millionen Geflüchtete oder Vertriebene an damals. Und es gab ja diesen Erlass, dass alle, die ein Zimmer frei haben, ein Zimmer zur Verfügung stellen mussten. Und dadurch war das überhaupt möglich, dass diese 14 Millionen in Deutschland ankamen. Ich will nicht sagen integriert, weil das hat zum Teil noch Generationen gedauert, bis sie dann wirklich ankamen.
Zu den traumatischen Erfahrungen, die so eine Flucht auslösen kann, kommen wir dann im Laufe der Sendung noch etwas später. Außerdem zugeschaltet ist die Autorin Manik Chanda. Sie ist als Tochter von indischen MigrantInnen im Taunus groß geworden. Es war eine lange Reise vom Kind, das sich eine typisch deutsche Mama wünschte, zur Aktivistin, die My Migrant Mama gründete. So beschreibt sie es selbst. Und so sagt sie entschieden, es gibt viel voneinander zu lernen, wenn wir verstehen, wie wir Vielfalt fördern. Gemeinsam mit Melissa Manrique gründete sie 2018 die Internetplattform My Migrant Mama und brachte 2019 das Buch Mama Superstar heraus. In dem Buch haben die beiden Autorinnen die Lebensgeschichten von 11 Müttern aufgeschrieben, die aus unterschiedlichen Gründen ihr Heimatland verlassen haben oder verlassen mussten. Und dabei sind die Töchter immer im Blick. Das Buch wurde ein Riesenerfolg. Es wurde mit dem 2. Platz des Deutschen Integrationspreises ausgezeichnet. Die erste Auflage war nach 4 Wochen ausverkauft und viele Menschen schickten E-Mails und Kommentare. Ich habe in dem Buch auch gelesen, dass sich die Töchter der Migrant Mamas in ihrer Kindheit manchmal für ihre Herkunft oder die Herkunft ihrer Mütter geschämt haben und sich gewünscht haben, dass sie irgendwie normaler sein sollte. Also ihre Mutter nicht so bunt, nicht so auffällig, irgendwie mehr deutsch. Und ich weiß nicht, ob das auch bei Ihnen der Fall war, aber Sie haben ja dann das Buch geschrieben mit den Superstars, Mama Superstars. Wann und warum haben Sie Ihre Meinung geändert und sind zu der Einschätzung gekommen, meine Mama war und ist ein Superstar?
Ja, also ich glaube, das ist etwas, was ganz typisch ist für Kinder, für Mädchen, aber vor allem für Migrant Kids, ist dieses Großwerden und die Mama nicht so cool finden. Ich glaube, so Papas schaffen es noch irgendwie so Stars zu bleiben, auch Spaßväter zu sein und die behalten so ein bisschen Bewunderung irgendwie, die überleben auch die Teenage-Jahre noch mit viel Bewunderung. Aber bei den Müttern, die nimmt man, glaube ich, dann etwas als zugegeben hin, das, was sie machen, ist ja nicht sonderlich in Anführungszeichen beeindruckend. Sie kümmern sich ja nur um das ganze Leben. Und da habe ich mir halt manchmal gewünscht ist fast schon zu viel, aber ich wusste, mein Leben wäre in manchen Dingen einfacher, wenn meine Mutter deutsch sozialisiert gewesen wäre. Dann hätte sie mir mit den Hausaufgaben helfen können. Sie hätte mir helfen können zu entscheiden, welche weiterführende Schule ich besuche, welchen Leistungskurs ich jetzt wähle. Diese Kleinigkeiten, viel schulisch, aber auch immer der Stress, wenn man in neue Räume gegangen ist, zum Beispiel, ich möchte jetzt mit Karate anfangen. Meine Mutter hatte keine Ahnung, wie man sich da um eine Vereinsanmeldung kümmert, wie man einen Verein findet. Das musste ich dann auch alles selbstständig machen. Und zusätzlich kam noch dazu, dass ich dann anfangen musste, Behördenbriefe mit 10 Jahren zu übersetzen und dann noch Ärger bekommen habe, wenn ich das Beamtendeutsch nicht verstanden habe, weil die Eltern immer, du bist doch Deutsche. Ich so, ja, aber ich weiß trotzdem nicht, was hier steht. Und das war schon anstrengend. Und es gab so einen Moment mit Melissa, meiner Freundin, mit der ich My Migrant Mama gegründet habe, in Indien. Ich war für ein Austauschjahr dort, Melissa auch. Und wir waren so schrecklich anstrengend, dort im Ausland zu sein. Wir waren ja nicht so richtig MigrantInnen, weil wir waren da nur für ein Jahr. Aber wir waren da mit dem Rückhalt des International Office. Wir hatten Smartphones, wir konnten Übersetzungssoftware benutzen. Und trotzdem war es so anstrengend. Und wir waren auch Mitte 20. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Alter, wo man langsam wieder anfängt, die Beziehung zur Mutter neu zu entdecken, auch wieder Frieden zu machen in manchen Dingen. Und Melissa und ich haben uns gedacht, und unsere Mütter haben das gemacht. In unserem Alter, mit Mitte 20, ihre Mutter ist aus Peru nach Italien migriert, meine aus Indien nach Deutschland. Und wie haben die das eigentlich geleistet? Wie haben die das geschafft, uns dieses ganze Leben aufzubauen und zu bieten? Und wie viel besser geht es uns jetzt eigentlich, weil wir mit 2 Kulturen groß geworden sind, mit 2 Sprachen, mit Migrant Mamas, die uns einfach anders großgezogen haben, auch mit einer anderen Idee, dass auch dieser Dankbarkeitsgedanke sehr stark, dass unsere Mütter so viel geopfert haben und so hart gearbeitet haben, um uns dieses Leben, dieses privilegierte Leben zu bieten. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss sich ändern. Wir müssen unsere Migrant Mamas mehr feiern. Und dann war auch gleichzeitig der Sommer der Migration 2015. Und wir als deutsche Gesellschaft waren auch so undankbar der Migration gegenüber. Wir hatten so viel Angst vor Migration. Migration war nur noch negativ konnotiert. Und wir so, okay, das Problem haben nicht nur wir Migrant Kids, dass wir unseren Migrant Mamas nicht dankbar sind. Auch wir als Gesellschaft sind gar nicht dankbar für dieses Geschenk der Migration, das wir haben. Und dann, so mit Mitte 20 fing die Reise an, so stolz zu werden auf die Migrant Mama. Und man denkt ja immer, man ist dann schon erwachsen. Jetzt bin ich Anfang 30 und denke das natürlich wieder. Aber ich merke, dass mit dem Erwachsenwerden und Frauwerden, dass die Beziehung zur Migrant Mama immer besser wird.
Ja, wir kommen zu dem Buch etwas später nochmal in der Sendung. Wir haben noch einen weiteren Gast hier im Studio, die Ärztin und Neurologin Irina Gut, betreut ukrainische Flüchtlinge im Zentrum für transkulturelle Psychiatrie des Vivantes-Netzwerks für Gesundheit. Und in ihrer Sprechstunde hat sie täglich mit Müttern aus der Ukraine zu tun. Sie selbst ist in der Ukraine geboren, hat in Polen und in Deutschland studiert und in verschiedenen Städten Deutschlands gelebt. Und sie weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, als Geflüchtete anzukommen und in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben und wie es ist, wenn man immer wieder mit einem neuen Lebensumfeld konfrontiert ist. Irina Gut, wie gefällt es Ihnen denn in Deutschland? Ist das für Sie ein gutes Zuhause?
Das ist lustig, dass Sie mich jetzt fragen, wie es mir in Deutschland gefällt. Ich habe diese Frage sehr lange nicht mehr gehört, denn ich bin schon seit 30 Jahren hier und ich bin länger in Deutschland als in meinem Herkunftsland, also Ukraine.
Ich denke nur, das kann sich jeder fragen. Also ich würde mich das auch fragen. Wie gefällt es mir eigentlich in Deutschland?
Okay.
So meine ich das.
Okay. Ich finde mein Leben toll, klar. Ich bin so zufrieden, wie es gelaufen ist, auch weil wir über Mütter sprechen, natürlich dank meiner Mama. Weil ich als junges Mädchen hier gekommen bin, mit 20 nach Deutschland, ich erinnere mich natürlich, wie es damals war, aber es war für mich so, wie von den anderen beschrieben worden ist, eher Abenteuer. Also ich fand es nicht so toll, in Massenunterkunft zu leben, aber auch nicht ganz schlimm. Also ich fand es bunter Zusammenkommen. Mich hat es nicht so gestört, wahrscheinlich, wie es meine Eltern gestört hat. Ne? Erstmal also offene Küche, gemeinsame Duschen, gemeinsame Toiletten, so sind wir gekommen. Und dann war es
immer besser. Dann waren wir mit einer anderen Familie in einem Raum. Es gab natürlich Konflikte, aber ich erinnere mich daran, aber mich hat damals es auch nicht gestört. Ich fand es abenteuerlich, in die Geschäfte zu gehen oder halt Kultur zu sehen. Wir haben damals relativ schnell herausgefunden, dass zum Beispiel bei der Operveranstaltung nach der Pause man keine Karten mehr überprüft, ne, und man konnte einfach so gehen. Fand ich auch toll. Und also für mich war es damals so ein Riesenabenteuer und auch mit fantastischen Aussichten auf mein zukünftiges Leben. Also das, ich fand es nicht schlimm, aber jetzt, wenn meine Eltern darüber reden, ich denke auch, ich kann es jetzt vielleicht verstehen, aber emotional nicht mehr greifen, was für einen großen Einschnitt es für meine Eltern waren. Ja, man kann es nur dadurch sehen, dass zum Beispiel im Freundeskreis meinen Eltern, wenn die sich treffen, keiner davon schafft es, in früheren Beruf zu arbeiten. Ja, die Migranten kommen hier in Dienstleistungsbranchen, also halt Security oder sowas, ja. Reinigungspersonal, Pflegepersonal, obwohl das waren alle Menschen, die früher akademische Berufe ausgeübt haben. Und das müsste natürlich was mit einem machen. Und wenn wir Bogen jetzt zu der aktuellen Situation schlagen, das hat mich jetzt auch beeindruckt, wo die Frau aus Ukraine erzählte, dass sie jetzt ganz andere Funktionen führt, ne? Also ist irgendwas, wo man Beruf verliert und irgendwo gehört es auch zur eigenen Identität, Ausübung eines Berufes. Und dann ist man angewiesen auf die Unterstützung der anderen, der Dritten. Und dann sieht man auch, dass es Kindern nicht gut geht. Jetzt am Wochenende habe ich auch mit einer gesprochen, also mit einer Frau aus Ukraine, aus Kiew, die auch mit ihren Kindern hier ist. Und der Junge ist immer noch nicht in der Schule, weil es keine Ahnung, keine Plätze gibt. Das sagte sie auch, dass nicht, dass sie nach eigenem Wunsch, also aus eigenem Entwurf, Lebensentwurf hierher gekommen sind, also die mussten fliehen, es war unterschiedlich zu uns damals, wir wollten hierher kommen. Und zum anderen, man sieht auch, dass die Kinder nicht zurechtkommen. Also ich konnte diese Ohnmacht einfach spüren.
Sie betreuen ja in Ihrer Sprechstunde Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und die kommen ja jetzt anders als bei den anderen Geschichten, die wir gehört haben, aus Kriegsgebieten. Also anders als bei den Migrant Mamas. Die sind häufig ja aus anderen Gründen, haben sie ihr Land verlassen, weil sie eine bessere Bildung gesucht haben oder weil sie einen Mann gefunden haben in Deutschland. Und diese Situation, aus dem Krieg zu fliehen, ist ja nochmal etwas Besonderes, mit besonderen Ängsten, denke ich mal, verbunden oder traumatischen Erlebnissen. Was sind dann die wichtigsten Erfahrungen, von denen die Frauen in ihrer Sprechstunde erzählen?
Naja, also man muss sagen, dass im Moment die Kommunikation mit geflüchteten Frauen eher im privaten Bereich stattfindet. Die Patienten, die zu uns kommen in unserer Sprechstunde, die meisten davon hatten schon Probleme vor Ort gehabt, also psychische Probleme vor Ort. Die suchen Anschluss. Und viele fragen mich, weswegen ist es denn so, dass wir nicht volle Sprechstunde haben mit allen Frauen, die kommen. Ich glaube, zum einen ist es so, dass natürlich so eine posttraumatische Belastungsstörung, es gehört zur Definition der Diagnoseschlüssel ein Zeitkriterium, also mindestens 2 Monate, also. Und zum anderen glaube ich, so wie die Frau jetzt erzählt hat, man ist auch mit Versorgung der Kinder und mit organisatorischen Sachen tagsüber beschäftigt. Und bevor ich an mich denke, denke ich an meine Kinder. Ich denke erstmal, ob die versorgt sind, ob die glücklich sind. Hast du gespielt? Bist du satt? Das ist sowas, was jede Mutter als erstes denkt, ne? Und ich gehe erstmal dann zum Arzt, entweder kann ich nicht mehr und es bricht zusammen, alles. Oder wenn ich erstmal die Grundbedürfnisse meiner Kinder befriedigt habe. Ja.
Ja, da sind wir wieder bei den traditionellen Mustern, die dann in so einer Notsituation plötzlich wieder stark greifen. Erst habe ich mich vielleicht mehr über meine Arbeit definiert. Jetzt plötzlich in dieser Situation ist dieses Muttersein so ganz wichtig. Ich wollte aber auch nochmal diesen Gedanken aufgreifen, dass es manchmal lange dauert, bis man sich mit diesen Geschichten beschäftigen kann. Weil so ist es, glaube ich, auch im Fall von Bernadette Lahengst gewesen, die mit der Theaterproduktion Mutterland, ja, das hatte letztes Jahr Premiere, wenige Jahre vorher haben sie angefangen zu recherchieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ihre Mutter ist ja schon in den 80er Jahren, also relativ jung, gestorben. Wieso haben sie denn so spät, so lange nach ihrem Tod sich dazu entschieden, also künstlerisch den Spuren ihrer Mutter zu folgen?
Naja, das hat natürlich auch was mit der Verdrängung der Elterngeneration zu tun, also mit dem Schweigen der Kriegskinder, die ja in meiner Generation haben fast alle Kriegskinder als Eltern. Und da wurde halt einfach weitergemacht. Da wurde das Deutschland wieder aufgebaut und so konnte man die eigenen Traumata, auch zum Teil die eigene Täterschaft, aber auch die eigene Opferschaft unter den Teppich kehren. Und man hat Deutschland dann wieder aufgebaut. Also meine Eltern waren auch ein Teil des Wirtschaftswunders, sind aber dann in den 60ern im Libanon und in Syrien gewesen, weil sie dieser Piefigkeit, Spießigkeit von Deutschland auch entfliehen wollten und auch Abenteuer erleben wollten und sich international fühlen wollten. Und bei uns wurde auch über das Kriegstrauma nicht geredet. Also meine Mutter hat immer gesagt, ja, das ist halt passiert, aber jetzt bin ich jemand anders, da sprechen wir nicht mehr drüber. Und wie sehr mich das geprägt hat, habe ich jahrelang überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich mit dem Alter, fängt man an, sich mit der eigenen Geschichte noch mal mehr auseinanderzusetzen. Bei mir hat das der
vielleicht
Verlust,
auch, wenn Kinder kommen, also genau, dass die fragen plötzlich, was war eigentlich damals? Und dann man sagen muss, ich weiß gar nicht, was Oma und Opa damals erlebt haben.
Genau. Also meine Tochter ist ja auch Teil des Theaterstücks und die war, als wir das Stück zusammen entwickelt haben, 16 und ist genau das Alter, in dem ich war, als meine Mutter gestorben ist. Also insofern, das hat auch was damit zu tun, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Meine Tochter will auch wissen, wer sie ist, wer ihre Großmutter war, die sie nie kennengelernt hat. Und auch interessant, meine Tochter geht seit der Grundschule immer in Schulen in Berlin, in denen der Migrationsanteil sehr hoch ist, wo sie teilweise in der Grundschule das einzige Mädchen war ohne Migrationshintergrund. Also wir haben das auch bewusst so gewählt, aber das war für sie dann auch teilweise kein Problem, teilweise aber ist das halt immer wieder aufgetaucht, ne? Auch vor allen Dingen, weil ich ja auch keinen normalen Beruf habe, sondern Musikerin bin. Sie hat dann halt irgendwann festgestellt, das liegt eher daran, dass sie nicht so richtig dazugehört, weil die anderen so ganz normale Berufe haben oder Hausfrauen sind. Und dann hat sie sich tatsächlich in der Grundschule eine polnische Identität zugelegt, weil sie wusste, dass meine Mutter aus Oberschlesien kam, also quasi polnisch. Und hat dann behauptet, sie hat einen polnischen Migrationshintergrund. Das ist sehr schön, es kam auch bei dem Theaterstück eigentlich erst so richtig raus. Und für sie bedeutet das natürlich auch was ganz anderes, in Berlin aufgewachsen zu sein, mit dieser Internationalität, mit diesem relativen Selbstverständnis, dass alle irgendwo quasi eine Migrationsgeschichte haben. Und deswegen ist sie mit mir auf Spurensuche gegangen und auch um den Verlust, diese Lücke, die das bei mir hinterlassen hat, mal genauer zu erforschen. Was hat das mit mir gemacht und mit unserem Verhältnis als Tochter und Mutter?
Ich habe noch eine Frage an Irina Gutt. Was ist denn das mit diesem Schweigen? Also schützt einen das Schweigen? Ist das wie so ein schützender Panzer? Warum kann man da so lange nicht drüber sprechen, auch nicht innerhalb der Familie?
Ich denke schon, dass Eltern ihre Kinder schützen vor, oder andersrum erzählt, man schützt immer eines Kind vor negativen Erfahrungen, negativen Gedanken. Ich glaube, irgendwo automatisch macht man das. Also man versucht, diese negative Gedanken zu ersparen eigenem Kind. So würde ich es einstufen.
Aber nicht schützt man damit nicht auch sich selbst? Also vielleicht steht einem das im Weg, wenn man neu anfangen will, dass man zurückschaut und dass man lieber sagt, so, das ist vorbei, diese schlimmen Kriegs- und Fluchterfahrungen, da will ich jetzt nicht mehr dran denken, weil ich brauche meine ganze Kraft, um nach vorne zu blicken und mein neues Leben aufzubauen.
Ja, kann sein teilweise, ja, ich beginne jetzt neu und sonstiges, aber wir wissen ja alle, ja, so letztendlich abzuschließen oder halt einfach Blatt zu wenden, es klappt nie, ne, es kommt irgendwann immer wieder hoch. Übrigens, meine Mutter hat sich auch nie beklagt über ja, Unangenehmigkeiten. Es kommt jetzt tatsächlich mit dieser ukrainischen Migrationswelle hoch, wo sie dann erzählt, das war doof und da fühlte ich mich schlecht behandelt und auch da hätte ich mehr Unterstützung gewollt, gebraucht oder Verständnis gehabt. Ich fand es damals, wie als junges Mädchen, auch, wie gesagt, recht abenteuerlich und auch seitens meines Elterns auch recht abenteuerlich und locker, ja. Aber jetzt in diesem Zusammenhang kommen mir auch dann einige Unreimigkeiten vor, wo man vielleicht hätte auch denken können, ne? Das ist alles nicht so toll, ne?
Was speziell? Gibt es da was Besonderes, was als besonders schlimm empfunden wurde?
Ich erinnere mich zum Beispiel auch als kleines Kind, Mädchen musste ich auch dann spontan überall übersetzen, ja. Und wahrscheinlich hätten meine Eltern auch ein bisschen mehr Unterstützung da gebraucht, ne? Es sind auch soziokulturelle Unterschiede, auch wenn man in medizinischen Bereich jetzt geht, ne? Dass die Frauen viel mehr ja, mit psychosomatischen Beschwerden auf Stress reagieren. Es wurde dann hier oder wird hier nicht so gelesen, die körperliche Sprache, wie es dann soziokulturell vielleicht woanders gewesen wäre. Ne? Das sehe ich zum Beispiel auch bei meinen Patientinnen. Ne? Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenschmerzen. Und die gehen dann immer von Arzt zu Arzt, genau das erzählen sie mir dann auch. Die werden nicht ernst genommen. Man sagt, ja, sie haben doch nichts. Man hat ja auch nichts gefunden. Ne? Und fühlt man sich nicht ernst genommen. Wieso glaubt mir doch keiner, es tut tatsächlich weh. Ne?
Ja, und überhaupt erst mal zu einem Arzt zu gehen und zu wissen, an wen kann ich mich wenden und wer bezahlt das. Und das sind ja auch alles große Probleme oder erst mal Schwierigkeiten, die man überwinden muss, wenn man neu ankommt. Ich wollte noch mal mit Bernadette Lahengst über ihre Mutter sprechen. Also sind doch unwahrscheinlich viele persönliche und soziokulturelle Einflüsse, die einen prägen, wie man an diesem Thema auch wieder merkt. Sie sind als junge Frau als Straßenmusikerin durch Europa getrennt und erzählen, dass sie das Fernweh getrieben hat und ihre Mutter dagegen häufig ihren Lebensort wechseln musste und manchmal Heimweh hatte. Glauben Sie, dass es da eine Verbindung gibt zwischen ihrem Fernweh und dem Heimweh ihrer Mutter?
Ja, denke ich schon, aber mein Fernweh ist natürlich ein privilegiertes Fernweh, weil ich bin ja sicher aufgewachsen. Ne? Aber es ist immer so die Frage, habe ich dieses Heimweh meiner Mutter irgendwie mit auf den Weg bekommen? Bestimmt. Aber auf der anderen Seite sind die dann auch, meine Eltern sind dann an einem Ort geblieben seit meiner Geburt oder kurz nach meiner Geburt, um mir diese Sicherheit zu ermöglichen. Und das war dieser kleine Ort Bad Salzuflen. Und aus dem ich dann eine Generation später natürlich unbedingt weg wollte. Und dann wiederum meine Tochter, die dann in einer Großstadt wie Berlin aufwächst. Ich weiß gar nicht, ob sie Berlin verlassen wird. Da ist dann zwei Generationen später wieder was anderes passiert.
Ja, в огромной любви к моей маме, несмотря на то, что я не хочу.
Ich empfinde eine sehr große Liebe zu meiner Mutter. Und das, obwohl ich nicht hierher reisen wollte. Ich bin nur ihretwegen hier, weil ich wollte, dass sie sich sicher und ruhig fühlt und dass sie das dann mit mir zusammen erleben kann.
В общем-то, для нашего благополучия общего.
Marie ist 20 Jahre alt und die ältere der beiden Töchter von Julia aus Dnipro.
Ich
liebe mein Haus, meine Heimat, ich mag mein Zimmer und ich fühle hier eigentlich eher so eine gewisse Leere, weil ich Angst habe, dass wenn dort etwas passiert, ich das Gefühl habe, dass ich nicht da war, nichts dagegen unternehmen konnte.
Ich fühle eine gute Pustatu bei diesem Grund.
In dem Buch Mama Superstar geht es um die Migrant Mamas, die Mutter und ihre Migrationsgeschichte. Das sind jedenfalls rückblickend gesehen Erfolgsgeschichten. Die Mütter kommen aus vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Indien, aus Bolivien und dem Irak. Sie haben aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen, zum Teil der Liebe wegen, zum Teil, weil sie sich bessere Chancen für ihre Bildung und ihren Beruf erhofften. Und heute sagen die Töchter über ihre Mutter, meine Mama ist ein Superstar, weil sie unendliche Stärke und Positivität besitzt oder weil sie mehrere Leben in einem leben kann, weil sie unglaublich mutig ist, weil sie ihrem Herzen gefolgt ist und weil sie immer daran glaubt, dass alles möglich ist und noch vieles mehr. Manik Chanda, Ihre Mutter kam aus Indien in den 1980er Jahren nach Deutschland. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Sie, also an Ihre Mutter aus Ihrer Kindheit? Welche Herausforderungen musste Ihre Mutter meistern?
Ich glaube, ich habe gar nicht so wirklich Erinnerungen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was einfach sehr typisch in meiner Familie ist. Wir erzählen wahnsinnig gerne immer wieder die gleichen Geschichten aus alten Zeiten. Und dann weiß man gar nicht, ob das eine Erinnerung ist oder eine Geschichte, die ich mal erzählt bekommen habe. Aber ich weiß, dass meine Mutter jemand sehr Sanftes war, die immer im Hintergrund sich um alles gekümmert hat. Und ich weiß, dass irgendwann so im Teenage-Alter ich so ein Bedürfnis hatte, meine Mutter vor allem auch ein bisschen zu schützen. Ich hatte so das Gefühl, das Leben hier in Deutschland, das kann auch schwer sein, es kann auch kompliziert sein und davor würde ich sie gerne schützen. Und ich weiß aber auch, irgendwann, als ich so 18, 19 war, hat meine Mutter schon ein paar Jahre angefangen, in der Pflege zu arbeiten. Und dann hat sie erzählt, wie sie gestritten hat mit einer Kollegin, weil die irgendwie gemein zu ihr war. Und ich so stolz war auf meine Mama und ich so, Mama, ich bin so stolz auf dich, dass du hier für dich eingestanden bist, dass du mit dir gestritten hast. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich so ein zweigeteiltes Bild von meiner Mama hatte. Meine Mama war zu Hause auf alle Fälle eine starke Frau, die das Leben von uns allen organisiert hat, das mitbestimmt hat, die dann auch noch ihren Führerschein gemacht hat, der Pflege angefangen hat zu arbeiten. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie draußen etwas schüchtern war, etwas ruhig war, noch stärker im Hintergrund geblieben ist und nicht auffallen wollte. Das ist auch etwas, was sie uns Kindern weitergegeben hat. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch schon als Kind immer das Gefühl, ich muss auf meine Mama so ein bisschen aufpassen. Das ist so eine Erinnerung, die ich an meine Mama habe.
Und wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter dann verändert? Sie haben ja vorhin schon mal erzählt, wenn man dann älter wird, dann sieht man seine Mutter plötzlich ganz anders. Wie können Sie heute miteinander umgehen?
Ja, ich glaube, die Beziehung, also mit Mitte 20 habe ich ja gedacht, ja, jetzt, das gab einen Durchbruch und jetzt die Beziehung mit der Mama, das wird jetzt hier alles gut. Habe ja dann auch ein Buch geschrieben, um Mütter wie sie zu feiern. Aber dann habe ich das Gefühl, so eine Beziehung mit der Mutter bleibt einfach immer dynamisch. Es gibt immer Auf und Abs. Ich glaube, eine große Erkenntnis war auch mit Mitte 20 ungefähr, dass meine Mutter erstens auch nur ein Mensch ist, aber zweitens, dass sie auch ihr Bestes gegeben hat. Dass es vielleicht nicht immer in Anführungszeichen gut genug war, ist eine andere Geschichte, aber sie hat immer ihr Bestes gegeben und allein das sollte ich wertschätzen und das hat sehr geholfen. Und jetzt aber habe ich das Gefühl, mit Anfang 30 bin ich so ein bisschen fordernder geworden. Also ich möchte, dass auch gesehen wird, was alles vielleicht in unserer Beziehung nicht so gut lief, was vielleicht auch in der Kindheit hätte anders gestaltet werden können. Also dass meine Mutter oder auch meine Eltern sagen, ja stimmt, das war so. Weil ich glaube, manchmal ist die Beziehung zu den Eltern so kompliziert, weil Eltern einem das Gefühl geben, aber auch Mütter, das war ja gar nicht so. Und man denkt sich, doch, doch, ich war da, ich war dabei. Aber ich merke auch, dass seitdem wir das geschafft haben, dass meine Mutter, das ist natürlich nicht in einem Gespräch passiert, das hat lange gedauert, dass meine Mutter jetzt schon manchmal sagt, ah Manik, ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt und du hast recht. Das war aus unserer Perspektive, dieser indischen Perspektive, ging es darum, also meine Eltern kommen auch aus Armut, sie mussten auch vor dem Bürgerkrieg fliehen. Wir haben uns halt nur Sorgen gemacht, habt ihr genug zu essen, habt ihr genug zu trinken, habt ihr Kleidung am Leib und besucht ihr die Schule. Dass ihr vielleicht noch mehr Bedürfnisse habt, das haben wir gar nicht gesehen. Und ich glaube, auch dieses Anerkennen reicht schon, dass man das Gefühl hat, okay, das war nicht alles nur in meinem Kopf, das ist wirklich passiert. Und deswegen habe ich, würde ich sagen, eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter, aber definitiv keine problemfrei. Also wir kommen uns schon noch manchmal aneinander. Jetzt kommt halt so dieses Thema, dass ich nicht oft genug meine Eltern besuche. Ich wohne in Berlin, sie wohnen in Offenbach. Dass ich nicht oft genug anrufe, dass ich mich nicht genug kümmere um Dinge. Das ist jetzt so ein Thema, was jetzt aktuell wieder anfängt und womit wir uns beschäftigen müssen.
Irina Gutt schmunzelt die ganze Zeit bei diesen Erzählungen. Anscheinend haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ja, tatsächlich, das könnte auch meiner Familie genau so geschildert werden. Bei uns sind, oder andersrum, mit meiner Mama, gut, wir haben uns immer gut verstanden, aber es war schon eine sehr turbulente Beziehung, weil ich dann immer rebellischer oder rebellisch war. Aber seitdem ich selber Mutter bin, habe ich auch vieles nachvollziehen können oder halt milder das abstimmen können. Und die Beziehung ist immer noch sehr intensiv, aber ich rege mich nicht mehr so viel auf. Und es ist tatsächlich so, ich habe auch diesen Vorwurf, ich frage mich, ob es ist in allen Familien oder ist es Migrantenfamilien oder ist es osteuropäischen Familien, aber ich tue natürlich auch viel zu wenig. Ich rufe viel zu selten, ich bin viel zu selten zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass es ist nie genug oder vielleicht wäre es genug, wenn ich dann einen Pullover mit dem Überschrift Mama, ich liebe dich tragen würde. Vielleicht wäre es dann genug, man weiß es nicht. Aber irgendwie, wir können auch darüber reden und ich finde genau das, wenn Kommunikation fließt in beide Richtungen und man auch bereichert ist nach solchen Auseinandersetzungen, ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Haben Sie denn das Gefühl, Amani Gechanda und Irina Gut, dass Ihre Mütter auch auf Sie und auf Ihren Lebensweg stolz sind? Weil wir haben darüber gesprochen, dass das Buch Mama Superstar also sagt, ich bin jetzt stolz auf meine Mutter, ich erkenne ihre Lebensleistung an und wie sie es geschafft hat, diesen großen Sprung von einer Kultur in die andere zu schaffen und die Familie dabei zu versorgen. Ist es denn auch umgekehrt so, dass Ihre Mütter stolz auf ihre Töchter sind und sagen, ich bin stolz auf deinen Lebensweg, dass du dich so gut hier eingefunden hast, dass du beruflich tätig bist, dass du erfolgreich bist?
Ja, also vielleicht, was ich noch sagen kann, Frau Gutt, ich habe ja ein Buch geschrieben über meine Mutter und man würde ja meinen, das reicht, um der Michael Mama zu sagen, Dankeschön und ich liebe dich. Also ich habe in einem Streit, habe ich das wirklich geschrieben. Ich habe, glaube ich, geschrieben, ich habe ein verdammtes Buch geschrieben. Was willst du noch? Also es reicht nicht. Ich glaube, es reicht nie bei Michael Mamas. Aber meine Mama sagt, sie ist stolz auf mich, wenn andere sie irgendwie drauf ansprechen. Meine Mutter hat noch nie direkt zu mir gesagt, Manik, ich bin stolz auf dich. Es ist dann eher passiert, dass wenn wir eine Lesung haben, meine Mutter wird auch manchmal eingeladen, wenn das im Raum Rhein-Main-Gebiet ist. Und dann wird meine Mutter schon mal gefragt oder wenn mal das Fernsehen oder JournalistInnen da waren, sind sie eigentlich stolz auf ihre Tochter? Meine Mutter, ja klar. Und das erste Mal, weiß ich noch, ist mir das Gesicht komplett entgleist, weil ich so, was? Und die Mama so, ja klar bin ich stolz. Und ich so, also das hast du doch nie zu mir gesagt, doch nie. Also irgendwie wird immer nur geschimpft. Und weil meine Mutter auch immer findet, das macht sie immer noch Witze, ich habe ein ganzes Wirtschaftsstudium finanziert und wo ist das große Geld, das wir das verdienen sollen? Jetzt geht es so immer vom Weltretten und diesen sozialen Projekten, ich hätte dich einfach mit in die Pflege stecken sollen. Und das sind halt so Kommentare, die dann kommen und ich weiß noch, als mein Mann mal dabei war, war der so, oh Mann, der hat gar keine Migrationsgeschichte, deswegen hat er das anders verstanden. Er war so, oh Mann, das tut mir so leid, das muss jetzt wehtun. Und ich habe so aufgeschaut, ich so, echt? Nee, das geht einfach an mir vorbei. Das ist so Alltag bei mir gewesen. Das finde ich nicht mal verletzend. Und andere Migrant Kids sagen das auch. Ja, Klassiker, das spürt man schon gar nicht mehr, wenn die Migrant Mama sowas sagt. Und jetzt mache ich das immer so, wenn ich bei FreundInnen zu Besuch bin, die eine Migrant Mama haben, dass ich dann die Migrant Mama frage. Und? Sie sind doch bestimmt stolz auf ihre Tochter oder ihren Sohn. Und dann sagen die, ja, klar. Und dann jedes Mal das Gleiche. Diese Kinder schauen entsetzt hoch und sind so, was? Ja, das wäre meine Geschichte dazu, ob meine Mama stolz auf mich ist.
Ja, Irina Gut?
Ja, ich habe gerade gedacht, woran wohl es denn liegen möge, ob es denn daran liegt, dass vielleicht die Mütter gelernt haben, die Gefühle zu unterdrücken, weil es nicht erlaubt war, nicht gestattet war. Und wenn man ein Gefühl loslässt, muss man dann die anderen auch irgendwie mehr im Griff haben, vielleicht deswegen. Oder auch, dass man besonders streng ist für eigene Kinder, weil man denkt, die müssen jetzt was werden. Also jetzt sind wir schon im Westen, jetzt müssen die aber leisten, vielleicht deswegen. Also ich behandle das jetzt auch mit Humor mit meiner Mama und sage immer dann, naja, das ist ja wohl dein preußischer Lob jetzt. Aber ja. Ich glaube schon, also die ist sicherlich stolz auf mich. Ne? Also unter Druck gibt sie es auch zu.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine vergleichbare Erfahrung vielleicht Kinder der Nachkriegsgeneration in Deutschland gemacht haben, dass dort auch die vom Krieg geprägten Eltern sehr darauf bedacht waren, Sicherheit und Wohlstand aufzubauen für ihre Familie und sich wenig darum gekümmert haben, wie geht's den Kindern eigentlich sonst? Und nur erwartet haben, dass sie also vielleicht genug Geld verdienen oder so. Also jedenfalls kann ich mich an solche Tendenzen auch erinnern. Und wenn es dann in einem Land der Wohlstand selbstverständlicher geworden ist, kommt es vielleicht dahin, dass man auch anderen Bedürfnissen mehr Raum gibt, oder Bernadette Hengst?
Ja, denke ich auch. Also ich meine, meine Mutter war, glaube ich, schon stolz auf mich, aber sie ging halt viel zu früh. Insofern, ich hätte mich gefreut, sie hätte noch viel mehr von meinem Leben mitbekommen und auch meine Tochter. Mir wurde viel Freiraum gegeben. Sie haben mir ein Leben ermöglicht, meine Eltern, in dem ich mich quasi selbst verwirklichen kann. Also ich bin jetzt nicht so unter Druck gesetzt worden, erfolgreich sein zu müssen. Und damit bin ich natürlich sehr privilegiert und das gebe ich jetzt an meine Tochter weiter. Und der sage ich eigentlich jeden Tag, dass ich stolz auf sie bin. Also vielleicht braucht es eine Generation dazwischen, um das wieder ausdrücken zu können in so einer Selbstverständlichkeit.
Ich würde jetzt gerne noch mal einen anderen Bogen schlagen, und zwar zu dem Begriff Heimat. Und da knüpfe ich auch an das Buch Mama Superstar an. Jeder Geschichte wird ein traditionelles Kochrezept zugeordnet aus dem Herkunftsland. Warum haben Sie das gemacht? Kann man Heimat auch schmecken?
Ja, also wir haben oft die Frage bekommen, wollen wir denn ein Rezept in unserem Buch haben? Das wäre ja schrecklich unfeministisch. Da waren wir im ersten Moment völlig überrascht. Also das verstehen wir gerade nicht. Das muss jetzt mal bitte erläutert werden. Wir haben darüber nachgedacht, über Mutter-Kind-Beziehung, darüber, was Zuhause sein bedeutet, was Heimat bedeutet. Und das war stark verbunden mit unseren Müttern. Also Melissa, die Mitautorin, die hat auch mal gesagt, Heimat ist für mich dort, wo meine Eltern sind. Die könnten überall auf dieser Welt sein, aber dort, wo sie sind, das wäre für mich Heimat. Und dann haben wir drüber nachgedacht, was ist denn wichtig in der Beziehung zur Mutter? Und dann ist auf alle Fälle das Kochen und die Mahlzeiten, die die Mütter zubereiten, total wichtig. Und mit umso mehr Migrant Kids wir gesprochen haben, umso mehr hat sich das auch rauskristallisiert, dass auch manche Migrant Mamas entscheiden sich ja, ich möchte so unbedingt, dass mein Kind sich hier integriert. Mein Kind soll gar nicht erst meine Muttersprache lernen. Das soll so deutsch wie möglich groß werden. Und so ein klassisches Beispiel ist die Annemarie. Annemarie in unserem Buch hat eine Mutter von den Philippinen. Und die hat dann auch gesagt, aber was ich definitiv habe, ist die Küche meiner Mutter. Also ich bin bikulinar groß geworden. Zwar leider nicht irgendwie mit zwei Sprachen oder zwei Kulturen, aber zwei Küchen. Das habe ich auf alle Fälle gehabt. Und wir haben auch so darüber nachgedacht, wenn es dann wirklich schlecht geht, dann will man einfach das Essen von der Mama haben. Und es gibt alle Kinder, also auch selbst die Töchter, die gesagt haben, meine Mama ist eine schreckliche Köchin. Die haben dann gesagt, aber dieses eine Gericht von meiner Mama, das ist, was sich wie Heimat anfühlt.
Stichwort Küche, das ist anscheinend doch ein ganz wichtiges Element in dem Gefühl von Heimat. Und dazu hören wir jetzt noch einmal Julia, die mit ihren Kindern aus der Ukraine geflüchtet ist und derzeit in Eichwalde lebt.
Sie haben die ukrainische Küche mitgebracht und haben auch die Gastfamilie schon an den ukrainischen Geschmack gewöhnt und sind froh, dass es geschmacklich übereinstimmt und dass sie sich da einig sind. Also es wurden Osterkuchen gebacken, natürlich zum orthodoxen Osterfest, und dann Borsch, Vareniki, Blini. Vareniki, das sind diese Teigtaschen, die mit unterschiedlichsten Füllungen, Kohl, Kartoffeln, also quasi ukrainische Ravioli.
Ja, also der Geschmack der Heimat, das ist unwahrscheinlich wichtig. Was ist Heimat denn noch? Sind es die Erinnerungen an die Kindheit, an die Landschaft, an die Menschen, an die Beziehungen? Was würden Sie sagen hier? Die Frage richtet sich an alle.
Also Küche tatsächlich finde ich sehr, sehr interessant. Ich muss das schmunzeln, denn tatsächlich, ich bin diejenige, die überhaupt gar nicht kocht. Bei uns kocht mein Mann. Und meine Kinder wahrscheinlich sind dieser Erfahrung oder wären der Erfahrung beraubt, wenn meine Mutter nicht gekocht hätte. Und lustigerweise, ich habe auch ukrainische Frauen bei uns aufgenommen, die haben auch gekocht, Borscht, Varenichki. Und es hat meinen Kindern so gut geschmeckt. Die haben so gut es gelobt, dass mein Mann angefangen hat, auch Borscht zu kochen zu Hause. Es ist jetzt ein großes Highlight. Und es gibt ein Sprichwort, dass jede Familie eigene Borscht-Geschichte hat. Und nun hat unsere Familie auch diese Geschichte. Das fand ich auch sehr sympathisch. Aber was zur Heimat für mich gehört, natürlich auch die Sprache dazu und auch ja, irgendwo Identität, auch Folklore. Bei mir zu Hause gibt es immer viele ukrainische Folklore, schon immer.
Also ich finde, Essen ist schon auch wichtig, aber für mich ist es ja in erster Linie Musik, was für mich auch mit Heimat und mit bestimmten Zeiten zu tun hat. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt Folklore-Musik sein, sondern einfach die Musik, die zu Hause gehört wurde oder die gemacht wurde. Also ich habe ganz viel mit meiner Mutter gesungen. Und diese Tradition oder dieses Ritual des gemeinsamen Singens habe ich auch weitergeführt mit meiner Tochter. Mache ich bis heute mit ihr zusammen. Also Singen und Musik finde ich wichtig.
Ich war auf der Suche nach Mutterland, in dem ich die Spuren meiner Mutter fand. Wo immer ich suche, ich kam niemals an, denn in jedem Bruch liegt ein neuer.
Was gibt es da noch für Rituale? Geht es auch um Geschichten, um Märchen erzählen, um solche Dinge, die auch innerhalb der Familie weitergegeben werden?
Also wir haben auch gesungen. Ich habe meinen Kindern auch auf Ukrainisch vorgesungen. Und die Lieder erkennen die jetzt auch und finden die auch ganz toll. Und meine Tochter spielt jetzt Geige und spielt diese Lieder nach. Also für mich ist es ein sehr emotionaler Moment. Dann, ich hoffe für sie auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich macht sie es nur mir zuliebe. Aber Märchen, finde ich auch, gehört natürlich zur Heimat. Ja, das ist dann so spannend, dieser Begriff, wenn man bikulinarisch aufgewachsen ist, dann ist man bimärchenhaft oder auch mit zwei Kulturen, mit zwei Musikrichtungen aufgewachsen, finde ich auch ganz spannend.
Manik Chandar, Sie haben gerade gesagt, Sie waren als Studentin in Indien. Ihre Mutter kommt aus Indien, aber Sie haben sich in diesem Land erstmal fremd gefühlt. Wie geht man damit um?
Ja, Deutschland ist definitiv meine Heimat. Ich sage aber trotzdem, wenn mich Leute fragen, dass ich 100% Deutsch und 100% Indisch bin, weil ich glaube, die Leute wollen einfach immer, dass man sich entscheidet, für was man ist und wie viel man etwas ist. Und ich muss auch sagen, ich bin nach Indien gegangen, nach Mumbai. Und Indien ist ja ein riesiges Land. Also es macht einen großen Unterschied, ob man da in Nordindien, in Neu-Delhi ist oder im Süden in Mumbai. Aber was man dann merkt, und das lässt einen so ein bisschen fremd fühlen, ist, dass man diese ganzen kleinen Codes, also wie ist die Stimmung in dem Raum, haut mich jetzt diese Person vielleicht gerade übers Ohr, wo kaufe ich jetzt eigentlich günstig Lebensmittel ein, wie funktioniert dieses Bildungssystem hier, diese ganzen Sachen, die einem nicht unbedingt jemand erklärt, sondern man weiß das einfach, man erkennt, okay, hier, so ist die Situation. Und viele von diesen Codes in Indien kann ich trotzdem lesen. Ich verstehe sie. Also das ist ja das berühmt-berüchtigte Kopfnicken, Schütteln in Indien, das für viele ja aussieht wie ein Wackeln. Und mein Mann, wenn der mit mir zusammen in Indien ist, der sagt immer, er weiß jetzt nicht, ob das ein Ja oder Nein war. Und ich bin jedes Mal, hey, das war doch ganz klar ein Ja oder ganz klar ein Nein. Also es gibt so andere Codes, die ich dann schon lesen kann, weil ich indisch sozialisiert bin. Aber ein ganzes Leben in einem Land anfangen, da merkt man, da fehlen einem so viele Informationen. Also selbst wenn man den Fernseher anmacht und dann man schaut Nachrichten, ich habe halt kein Wort verstanden, obwohl ich die Sprache spreche. Und es hat mich daran erinnert, dass meine Mutter mal gesagt hat, meine Mutter hat immer früher die Bild-Zeitung gelesen. Und ich war so, Mama, das geht nicht, du musst mal bitte aufhören, Bild-Zeitung zu lesen. Und hat irgendwann gesagt, ja, aber das ist der Text, den ich verstehe, das Niveau an Deutsch, was ich verstehe. Diese ganzen anderen Nachrichten verstehe ich nicht. Und so habe ich mich dann in Indien gefühlt. Ich war so, wo ist die indische Bildzeitung? Die möchte ich jetzt bitte lesen, weil ich verstehe gar nichts, was hier los ist.
Wie muss eine Aufnahmegesellschaft denn beschaffen sein, damit Frauen ihre Kultur mit anderen teilen können und dann auch die neue Kultur annehmen können und den Töchtern ermöglichen, in zwei Kulturen und zwei Sprachen zu leben? Also wie muss die Gesellschaft sich da aufstellen, damit das besser möglich ist?
Ich glaube, in vielen Dingen, was auch meiner Mutter sehr geholfen hat, waren die Mütter von unseren Freundinnen und wie die auf meine Mutter zugegangen sind. Und dann gab es auch viele Mütter, die einfach sehr wertschätzend auf meine Mutter zugegangen sind und auf ihre Kultur. Und so ein Türöffner ist klassisch natürlich Essen, ne? Also indisches Essen, das war auch damals schon bei vielen Eltern beliebt. Und darüber ist man so in den Kontakt gekommen und auch diese Bindung, ne? Und unsere Kinder verstehen sich gut und sind oft zusammen. Vielleicht sollten wir auch in Kontakt treten. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also Eltern, die wertschätzend sind für andere Kulturen, die ziehen auch ihre Kinder anders groß. Also es gibt natürlich auch, also auch ich als Kind habe ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab dann andere Kinder, die das dann cool fanden, wenn ich indisches Essen mitgebracht habe in die Schule, und andere, die dann halt nur das Gesicht verzogen haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir prinzipiell als Gesellschaft uns fehlt, eine Wertschätzung für andere Kulturen, aber auch insgesamt für andere Perspektiven und einfach anders sein. Und ich glaube, eine Wertschätzung für ein Anderssein, dass man das offen annimmt und aufeinander zugeht, das ist wichtig. Und das zeigt sich dann aber auch in allen Räumen. Zum Beispiel, ich glaube, auch LehrerInnen oder ErzieherInnen sind so wichtig für Kinder und für unsere Gesellschaft. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob die Erzieherin sagt, ah, die Manik hat indische Eltern und deswegen werden wir jetzt versuchen, dieses Jahr auch Diwali zu feiern. Oder wir werden jetzt mal uns damit beschäftigen, was die verschiedenen Kulturen, die es in unserer Gruppe gibt, was das bedeutet. Das ist natürlich ein wertschätzender Umgang. Einfach das ignorieren und sagen, es gibt halt diese weißdeutsche Gesellschaft und so müssen wir alle sein. Das gibt dann als Kind ja schon das Gefühl, ich muss auch möglichst weißdeutsch sein, damit das hier klappt. Und alles, was an mir nicht weißdeutsch ist, das sollte am besten zu Hause bleiben.
Ich möchte abschließend eine Frage an alle meine Gäste stellen, und zwar eine Frage zum Thema Heimat. Wenn ich meine Heimat verliere, kann ich denn dann eine neue finden? Bernadette?
Also die Frage versuche ich in meinem Theaterstück Mutterland zu beantworten. Mutterland ist da auch mit zwei Gendersternchen in der Mitte geschrieben, weil das geht da auch nicht nur um Mütter, sondern um einen utopischen Heimatbegriff, mit dem man das füllt. Insofern, ich habe den Glauben, dass man neue Heimaten finden kann durch die Erfahrung meiner Mutter, die an wirklich vielen verschiedenen Orten Heimaten gefunden hat. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
Ich glaube auch, dass man neue Heimaten finden kann. Und ich merke auch immer wieder, dass Heimat viel mit Beziehungen und auch Liebe zu tun hat. Und dann nicht unbedingt diese romantische, sexualisierte Liebe, an die wir oft denken hier im europäischen Raum, sondern so Liebe, von der auch im Hinduistischen gesprochen wird. Also Heimat, und das habe ich auch von Melissa gelernt, die selber ja Migrantin in Deutschland ist, Heimat hat viel mit Menschen zu tun für mich und ich glaube für viele auch. Und wenn ich es schaffe, liebevolle Beziehungen aufzubauen, kann ich überall Heimat finden, wenn es da auch genug Liebe gibt. Und ich glaube, wenn Liebe fehlt, das ist etwas, was einen heimatlos fühlen lässt.
Irina, gut.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man überhaupt Heimat verlieren kann. Also ich fühle mich nicht heimatlos. Ja, ich habe ja mehrere Heime oder so. Also man kann, ich glaube, multikulturell auch aufwachsen oder existieren. Ich fühle mich keiner Heimat beraubt, sondern ich habe ja mehrere. Ja, ich bin auch hier gerne zu Hause oder fühle mich natürlich auch hier zu Hause, aber ich fühle auch die andere Seite, also auch die ukrainische Seite sehr stark, vor allem jetzt in diesen Tagen in mir, ist für mich auch Heimat. Ich glaube nicht, dass man so richtig Heimat verliert, man ist ja nur temporär woanders. So empfinde ich es.
Ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank an meine Gäste, die Musikerin Bernadette Lahengst, die Buchautorin Manik Chander und die Ärztin und Beraterin im Interkulturellen Zentrum für Psychiatrie Irina Gutt. Ich danke allen Beteiligten, auch den Ukrainerinnen Eichwalde und Silke Blum für ihre Übersetzung und wünsche allen Frauen und Kindern, die sich aktuell in dem Status geflüchtet befinden, dass sie ausreichend Unterstützung bekommen, dass ihre Geschichte gut ausgeht und dass ihnen eine sichere Zukunft bevorsteht. Und allen tapferen und kämpferischen Migrant Mamas und auch allen anderen Mama Superstars wünsche ich alles Gute, sie haben es verdient.
Sie können die Sendung nachhören auf der Homepage von RBB Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Regine Bruckmann, die Redaktion hatte Michaela Gericke. Für den guten Ton sorgte Angelika Schäfer. Abschließend hören wir den Song »Gib mir meine Zukunft zurück«, in dem Bernadette Lahengst von der Heimat singt und von dem Wunsch, nach vorne zu blicken.
Schau ich in die Ferne, und wo immer ich ein Lied schrieb, da bin ich zu Haus. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Gib mir meine Zukunft zurück, vertreib die Geister der Vergangenheit und schick sie nach Hause zurück. Lass sie gehen, lass sie frei. Dies ist mein Scheitern, mein eigenes Glück für einen Neuanfang in meiner Zeit. Gib mir meine Zukunft zurück. Oh, kalte Heimat, du warme Stube, dein Herz ist einsam wie eine Schlangengrube. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wer willst du sein? Wir sind doch längst schon mittendrin. Und wo immer ich ein Lied sing, da bin ich daheim. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Gib mir meine Zukunft zurück, vertreib die Geister der Vergangenheit und schick sie nach Hause zurück. Lass sie gehen, lass sie frei. Dies ist mein Scheitern, mein eigenes Glück für einen Neuanfang in meiner Zeit. Gib mir meine Zukunft zurück.
Ein Windhauch, eine Landschaft, eine Wendeltreppe, Freundschaft, eine Straße zur Terrasse und ein Weg. Ein Lächeln, eine fremde Sprache, ein Gebet, ein Anfang und ein Abschied. Ein Willkommensgruß, der Fluss, die Berge, ein Geruch an jeder Ecke, jeder Kreuzung. Wenn die Schiffssirenen heulen, Säulen der Erinnerung. In meinem Muttermal und in jedem Ritual, in jeder neuen Idee und in allem, was ich noch nicht sehe.
Zukunft zurück, vertreib die Geister der Vergangenheit und schick sie nach Hause zurück. Lass sie gehen, lass sie frei. Dies ist mein Scheitern, mein eigenes Glück für einen Neuanfang in meiner Zeit. Gib mir meine Zukunft.